Wir haben ja Weihnachten, oder? Ich bin neulich von der Zeitung angerufen worden, was ich denn dagegen mache oder dazu mache, meine Weihnachtsstimmung aufrecht zu erhalten, wenn es kein Weihnachtsmarkt und all das Klimbims nicht gibt. Und da habe ich gesagt, ich konzentriere mich wie jedes Jahr auf das Wesentliche von Weihnachten und dann fehlt mir nichts. Ich empfehle dasselbe zu tun. Also wenn ihr in der Zeitung irgendwann noch was von mir seht oder lest, das war irgendwie mal so gedacht in die Richtung. Wir beschäftigen uns ja mit Menschen, die mit Jesus leben und ich habe gedacht, wenn es auf Weihnachten zugeht, dann wird es Zeit, dass man sich auch um biblische Gestalten bemüht, die mit Jesus gelebt haben und deshalb wenden wir uns heute dem Johannes dem Täufer zu, um den soll es gehen und ich habe drei Teile, ich mache es relativ unkompliziert heute, ohne Schnickschnack, drei Teile. Wer ist Johannes der Täufer? Welche Stellung hat Johannes der Täufer? Und was hat das mit uns zu tun? Ganz einfach. Wenn er irgendwann abhängt, wacht wieder auf, wenigstens beim dritten Teil. Johannes ist der Sohn von Elisabeth und Zacharias. Zacharias ist bekanntermaßen Priester und Johannes wäre also auch Priester geworden. Seine Karriere wäre eigentlich festgestanden. Er endet im Priesterschutz. Johannes wurde wahrscheinlich circa ein halbes Jahr vor Jesus geboren, also auch im Jahre Null. Wie kann ich das sagen? Es gibt ein Indiz dafür. Wir wissen es, weil als Maria frisch mit Jesus schwanger war, ja zu Elisabeth gekommen ist. Und dort Elisabeth dann sagt, dass in ihr das Kind hüpfte, frohlockte. Ab wann spürt man das Kind? Also ich habe gelesen, ab der 18., 20. Schwangerschaftswoche, die Erstgebärde, die Zweitgebärde dann früher. So, soweit. Also etwa ein halbes Jahr, so halbe Schwangerschaft etwa, kann das gewesen sein. Warum ist Johannes im Leib seiner Mutter gehüpft, hat er Salto Mortale geschlagen? Johannes muss schon früh eben zu diesem Zeitpunkt gespürt haben, da kommt jemand, der ist für mich wichtig. Der ist für mich und mein Leben absolut wichtig. Warum Johannes das schon so früh erkennen konnte? Im Mutterleib, ja, ich sehe es. Danke, Anna. Das liest man oder kriegt man mit, wenn man sich die Entstehungsgeschichte von Johannes Wenck anschaut. Und zwar, Johannes, seine Eltern, die waren, das ist die Entstehungsgeschichte von Johannes, die waren schon etwas betagt. Und sie reihen sich ein in eine schon große Reihe vor ihnen von Menschen, die Mühe hatten, Kinder zu kriegen. Und das bis ins hohe Alter nicht hingehauen hat. Angefangen mit Abraham und Sarah, die Isaak bekamen. Und dann weiter über andere Gestalten, wie zum Beispiel Hannah und Elkanah, die den Samuel bekamen. Auch sehr spät, beziehungsweise sie ist schon, nachdem sie lange darauf gehofft hatte und nichts passiert ist. Menschlich gesehen hatten Elisabeth und Zacharias mit dem Kinderkriegen schon abgeschlossen. Das Thema war durch, alle Bitterkeit und Enttäuschung vielleicht auch schon aufgearbeitet. Aber Gott begegnet Zacharias im Tempel, als er seinen Job macht, als er Gott Opfer bringt. Manchmal, und dann sagt er, hör zu, Zacharias, eure, deine Gebete sind erhört worden. Nach so langer Zeit. Manchmal dauert es sehr lange, bis Gott Gebet erhört. Manchmal über den Zeitpunkt hinaus, wo es möglich ist, dass er Gebet erhört. Wo es dann nur noch ein Wunder ist, wenn er dann tatsächlich erhört. Und er sagt ihm, dass sie einen Sohn haben würden, an dem er sich so richtig toll freuen würde. Warum würde er sich so toll an Johannes freuen? Denn er wird groß sein, heißt es in Lukas 1,15, vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Und ihr könnt sicher sein, Zacharias kannte seine Bibel und er wusste, was das bedeutet. Das war eine klare Ansage, wer Zacharias am Ende sein würde. Er würde ein sogenannter Nazireer sein. Nach dem Gesetz, das in 4. Mose 6 zu lesen ist, war die Verordnung, dass eben ein Nazireer kein Wein und starkes Getränk trinken sollte. Und das war für ihn ein klares Zeichen, hier passiert was Besonderes. Und Johannes würde eben nicht nur für eine gewisse Zeit sich Gott ganz weihen. Er würde sein ganzes Leben lang Gott geweiht sein. Es wird auch weiterhin deutlich, in dem, was der Engel dann im Auftrag Gottes sagt. Er wird schon vom Mutterleib an erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, was da drin steht. Wir lesen das so und denken, naja, das erfüllt mit dem Heiligen Geist von Mutterleib an. Das war faktisch eigentlich nicht möglich. Im Alten Testament war der Heilige Geist auf den Menschen, aber nicht in den Menschen. Es war erst möglich im Neuen Testament, und ganz genau gesagt, seit Jesus auferstanden ist und uns die Wiedergeburt ermöglicht. Insofern war Johannes der Täufer eine ganz spezielle, außergewöhnliche und einzigartige Person auch in Gottes Augen. Da hat er offensichtlich eine einzige Ausnahme gemacht. Die Gegenwart des Heiligen Geistes war mit Sicherheit der Grund, warum dann eben auch Johannes, als die Maria mit dem Jesuskind im Bauch kam, dass Johannes dann durch den Heiligen Geist schon wusste, da kommt der Messias, der ist noch viel kleiner als ich, aber da kommt er. Und sich riesig gefreut hat. Es heißt dann weiter, er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihnen hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten. Zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und als der Engel das sagt, er kommt in der Kraft Elias. Und er bekehrt die Herzen der Väter zu den Söhnen, zu den Kindern. Da erinnert sich Zacharias mit Sicherheit daran, dass das schon mal irgendwo gestanden hat. Nämlich in Malachi 3, 23 und 24. Das ist ein fast ein direktes Zitat aus dieser Stelle. Etwas verkürzt, aber es ist ein Zitat. Und Zacharias muss sich gedacht haben, was kommt da auf meinen Sohn zu? Er hat die ganze Sache, die der Engel ihm jetzt gesagt hat, gehört. Aber sind wir ehrlich, wenn wir in dieser Situation wären, der Engel erscheint uns und sagt uns, wir würden wieder erwarten, Kinder kriegen, etc. Das wäre wahrscheinlich wie so ein ICE, der an uns vorbeirauscht. Wir irgendwie merken, da passiert was Gewaltiges, aber letztendlich begreifen würden wir es nicht. Zacharias hat sich mit Sicherheit gut gemerkt, damals konnte man sich Dinge noch gut merken, ich würde es sofort wieder vergessen. Der hat sich gut gemerkt, deshalb haben wir es in den Evangelien. Aber ich glaube nicht, dass er in dem Moment richtig begriffen hat, um was es geht. Sein Sohn würde der angekündigte Bote sein, der angekündigte Elia. Sein Sohn würde eine neue Heilszeit einläuten, ankündigen, den Weg dafür vorbereiten. Wir werden uns in der nächsten Predigtserie über Malachi, die beginnt dann im Januar irgendwann, werden wir uns nochmal dem Boten hier zuwenden. Aus alttestamentlicher Sicht. Nochmal haben wir noch mehr Zeit, uns damit auseinanderzusetzen. Aber wenn ich an Zacharias, Johannes Stelle gewesen wäre, ich hätte gedacht, meine Güte, mein armer Sohn, das soll der schaffen, das Volk zum Herrn zurückführen. In der ganzen Malaise, in der wir sind, ich beneide ihn nicht. Wie soll ein Mensch das schaffen? Das ist doch viel zu viel für einen Menschen. Diese Last kann kein Mensch tragen. Zacharias ist auf der anderen Seite eben von dieser News so geflasht, dass er es wirklich nicht richtig glauben kann. Ja, wie soll das zugehen? Kommt öfters mal vor. Maria hat auch gesagt, wie soll das zugehen? Und dann sagt der Engel, also übrigens, ich bin Gabriel, nur dass du es weißt, und ich stehe vor Gott, und wenn ich dir was sage, dann passiert es. Aber weil du keinen Glauben hast, weil du es nicht begreifen kannst, weil du es nicht annehmen kannst, hier gibt es ein untrügliches Zeichen für dich. Ab jetzt wirst du stumm sein. Und so geschieht's. Zacharias ist stumm bis zur Zeit, bis nach der Entbindung und bis dahin, wo Johannes beschnitten wird und ihm der Name gegeben wird. Nun ist die Frage, wie kam Johannes zu diesem Namen? Johannes. Der Name Johannes ist die gräzisierte, also die griechische Form von Johanan. Und Johanan heißt, Gott ist gnädig. Also zuerst kommt der Gott ist gnädig und dann nach dem der Gott ist gnädig kommt der Jahwe rettet. Gott ist gnädig und wie macht er es? Indem er rettet. Das ist in Kurzform das ganze Evangelium. Gott ist gnädig und er ist seine Gnade wirkt sich darin aus, dass er uns errettet. Die Eltern mussten den Namen entgegen der Tradition dem Johannes geben. Die Tradition besagte, der Name muss aus der Familienlinie kommen. Also irgendwo muss schon mal ein Name vorgekommen sein, den man jetzt verwendet. Das war die Tradition. Hat irgendjemand mal gestartet. Und darin kam kein Johannan vor. Elisabeth sagt, er muss Johannes heißen. Die Verwandten sagen, nein, das geht nicht. Und dann gehen sie zu Zacharias und fragen den. Und der schreibt dann auf dem Zettel, er muss Johannes heißen. Und als er das dann aufgeschrieben hat, kann er wieder reden. Johannes Auftreten war dann genauso ungewöhnlich wie die ganze Geschichte seiner Entstehung und Geburt und Namensgebung etc. Wir lesen, dass er eben nicht im Priesterschutz dann angetreten ist, sondern er war mit Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel und seinen Lenden bekleidet. Und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Markus 1,6. Dieser Kamelhaarmantel war nicht einfach eine New Fashion, so, die er von der New York Fashion Week mitgebracht hat, um richtig cool und in zu sein. Dieser Kamelhaarmantel hat etwas ganz anderes angezeigt. Wir lesen in 2. Könige 1,8, dass Elia einen solchen Mantel hatte. Und Elia anhand dieses Mantels von allen erkannt worden ist. Und um diesen Mantel ging es auch, als Elisa ihn beerbt hat. Und wir lesen in Sacharja 13,4, dass das offensichtlich mehr oder weniger fast schon zur Dienstkleidung der Propheten geworden ist. Und nun hat Johannes diesen Mantel an. Nicht den von Elia, wahrscheinlich der schon lange verrottet gewesen, aber auch einen solchen, um deutlich zu machen, ich habe einen Anspruch. Ich bin jemand, dem dieser Mann ursprünglich gehört hat. Kommen wir zur Frage, welche Stellung hat Johannes, der Teufel? Jesus sagt über ihn Folgendes: Unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes. Mit anderen Worten, Jesus sagt, Johannes ist der Größte von einer Frau, menschlich empfangen, ausgetragen und geborene Mensch, den es gab und geben wird. Er ist größer als Alexander der Große, der die halbe Welt erobert hatte. Und er lebte im 4. Jahrhundert vor Christus. Er ist größer als Julius Caesar, der im 1. Jahrhundert vor Christus gelebt hatte. Und wenn Jesus im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, dann wusste er, das sind wirklich die Großen der Geschichte. Und er sagt, Johannes ist größer als. Er ist größer als Attila. Er ist größer als Mohammed. Er ist größer als Karl der Große. Er ist größer als Genghis Khan. Und Genghis Khan war ähnlich erfolgreich wie Alexander der Große. Er hat ganz China und bis nach Europa alles erobert. Er ist größer als Einstein. Er ist größer als Werner von Braun, der die Menschheit auf den Mond gebracht hat. Er ist größer als Stephen Hawking, der vor seinem Tod gesagt hat, ich glaube, wir brauchen Gott doch nicht für die Entstehung der Welt. Er ist größer als Bill Gates, als Elon Musk, der vielleicht die Menschheit tatsächlich auf den Mars bringen wird. Er ist größer als Soros und so weiter, wie sie alle heißen mögen. Aber warum ist Johannes der Täufer größer? Jesus sagt es. Er sagt, wer wirklich groß ist. All die sind es auf alle Fälle nicht. Der Maßstab für Größe ist nicht die irdische Macht, der irdische Einfluss. Die Größe des menschlichen Geistes, die Anzahl der Follower auf Instagram, Twitter oder Facebook, die Größe des Bankkontos oder des Portfolios. Der Größte ist Johannes der Täufer. Nochmal die Frage, warum? Die Antwort gibt Jesus und er sagt über Johannes in aller Öffentlichkeit. Matthäus 11, 7. Was seid ihr hinausgegangen in die Wüste zu sehen? Was habt ihr erwartet, als ihr da rausgegangen seid? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her weht? Wenn man sowas sehen will, dann muss man sich nur in unserer Gesellschaft umgucken, da sieht man genügend Rohre, die vom Wind hin und her geweht werden. Oder, was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe die, welche Kleider tragen, weiche Kleider tragen sind in den Häusern der Könige. Wenn ihr das sehen wolltet, wenn ihr solche Leute sehen wolltet, dann seid ihr vergeblich in die Wüste gegangen. Dann seid ihr vergeblich an den Jordan gegangen. Der Bote des Messias war wie sein Herr. Nicht von äußerlich nobler Herkunft, noch von edlem Aussehen. Wir befinden uns in guter Gesellschaft mit Johannes. Wie wir aus dem Korintherbrief wissen, es sind nicht viele Edle, es sind nicht viele Mächtige, Reiche, Gebildete im Reich Gottes. Oder, was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Diese Ankündigung steht in Malachi 3,1 auch. Werden wir auch nochmal anschauen. Dort heißt es, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite. Da sagt Gott, dass er den Weg vor mir her bereitet. Dort sagt Gott schon, der kommen wird, ist Gott. Nur auch eine Stelle, die Gottheit Jesu unterstreichen. Johannes ist dieser Bote und er ist sich dessen ganz klar bewusst. Er sagt in Johannes 1,23, ich bin. Ich bin. Und als ich das gelesen habe, ich bin die Stimme eines Rufen in der Wüste, macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja der Prophet gesagt hat. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, jetzt interessiert es mich doch, was da steht. Warum hat es mich interessiert? Weil wir insbesondere im Johannesevangelium, und wer sein Evangelium kennt, ich hoffe, ihr kennt das Johannesevangelium, da steht mehrfach, ich bin. Er sagt, Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Auferstehung des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der rechte Weinstock. Und so weiter. Und dieses Ich Bin ist mehr als nur zwei Worte. Johannes gebraucht es ganz bewusst in Anlehnung an das hebräische Ehe, Ehe, ich bin der Ich Bin. Und das Interessante ist nun, Johannes gebraucht diese Wendung nicht, Ego Eimi, die Jesus so oft verwendet hat. Er sagt nicht Ego Eimi. Er sagt ich. Ich, eine Stimme eines Rufenden in der Wüste. Da Da ist noch nicht mal der bestimmte Artikel. Ich bin die Stimme eines Rufenden. Und das hat mich berührt. Johannes wusste von seiner Stellung. Er sagt selber mehrfach, ich bin nicht wert, dass ich dem, der nach mir kommt, auch nur die Fußriemen löse. Die allerniedrigste Sklavenarbeit tue für ihn. Ich bin's nicht nötig, bin's nicht wert. Das ist seine Selbstwahrnehmung. Er ist sich seiner Rolle und seiner Stellung absolut bewusst. Hier sagt er über sich, ich, eine Stimme eines Rufenden in der Wüste. Und wenn wir diesen Vers genau anschauen, dann ist eines deutlich, Johannes ist nicht der Rufende. Er ist nur die Stimme eines Rufenden. Versteht ihr? In unserem Kopf haben wir das Bild, Johannes ist der Rufende in der Wüste. Nein, er ist die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Und zuallererst ist er die Stimme Gottes, der für seinen Sohn aus der Wüste heraus, aus der geistlichen Wüste, die in Israel herrscht, aus dieser geistlichen Wüste heraus ruft er dem Volk zu, bereitet den Weg des Herrn, bereitet den Weg meines Gesalbten, bereitet den Weg des Messias. Und diese Rolle als die Stimme des Herrn macht ihn zum größten Menschen aller Zeiten. Er war es, weil er der Wegbereiter des Messias, des Erlösers und der Erlösung war. Der Erlösung, die das größte Ereignis der Weltgeschichte darstellt. Deshalb war er der Größte und ist er der Größte aller von einer Frau geborener Menschen. Was hat das mit uns zu tun? Wie kommen wir ins Spiel? Ich meine, keiner von uns kann Johannes sein. Das ist einmalig. Und ich vermute, keiner will so enden wie Johannes. Ja? Obwohl, das ist, je nachdem, in welchem Kulturkreis wir uns gerade befinden, durchaus möglich, dass uns der Kopf abgeschnitten wird. Jesus selbst sagt über Johannes, dass er zum alten Bund gehört. Er ist der größte Mensch des alten Bundes. Jesus sagt über ihn in Lukas 16,16, das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. Ja, das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. Das heißt, Johannes ist der Schlusspunkt des Alten Testamentes, wenn man so will. Und deshalb ist auch verständlich, weshalb er die Stimme in der Wüste ist. Es gab eine geistliche Wüste, es gab eine stimmliche Wüste, ein Schweigen Gottes für 400-500 Jahre. Und aus dieser Wüste heraus, aus dieser Wüstenzeit heraus, erschallt die Stimme Gottes neu im Alten Bund. Warum ist er der Prophet des Alten Bundes? Johannes' Predigt war noch die Predigt des Alten Bundes. Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Es ging um Vergebung der Sünden, Taufe, das Abwaschen von Sünden. Und dann lesen wir in Markus 4,1, und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa. Und was ist dann passiert? Predigte das Evangelium Gottes. Das ist das Neue. Das Evangelium ist die gute Nachricht und die gute Nachricht von etwas, was passiert ist. Was ist denn passiert? Das Reich Gottes ist in Jesus nahe herbeigekommen. Das war das Neue. Das war Inhalt der Predigt von Jesus und seiner Jünger. Obwohl Johannes also der größte natürlich geborene und gezeugte Mensch war, ist das nicht die Spitze. Ja? Das Alte Testament hat sich hinbewegt zu Johannes. Der ist der größte natürlich gezeugte und geborene Mensch. Aber das ist nicht alles. Dann kommt das Eigentliche. Jesus bringt eine neue Realität. Er predigt das nahegekommene Reich. Und das hat viel größere Realität. Er sagt in Matthäus, und wir lesen nochmal, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Das ist der erste Teil des Verses. Und dann kommt der zweite Teil. Der aber, der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer ist denn dieser Kleinste? Wer ist dieser Kleinste? Sind es die Kinder im Himmelreich? Sind es die Armen im Himmelreich? Sind es die Unterdrückten im Himmelreich? Das mag dem einen oder anderen naheliegen. Jesus hat ja gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihnen ist das Reich Gottes. Also die kommen. Es gibt einen, auf den diese Bezeichnung absolut und uneingeschränkt zutrifft. Und das ist Jesus. Jesus ist der Kleinste im Himmelreich. Er ist der Geringste. Er machte sich zu nichts. Philipper 2, 7 bis 8. Aber er machte sich selbst zu nichts. Nichts ist eigentlich nichts. Null. Kleiner als klein. Dieses Klein gibt es nicht. Er ist unanfechtbar, der Allergeringste. Und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Und erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Das ist der Geringste. Jesus wurde zu diesem Geringsten für uns. Und das aus freien Stücken. Und dieser Geringste ist natürlich größer als Johannes. Auch wenn der Größte war. Aber nicht nur er. Und jetzt kommt's. Nicht nur Jesus ist der Geringste. Und ist größer als Johannes. Denn der Philipperbrief beginnt im Kapitel 2 damit, dass wir gesonnen sein sollen, dass wir eine Haltung haben sollen, dass unsere Natur, unser ganzes Verhalten sein soll, wie Christus es hatte und vorgelebt hat. Das heißt, wir sollen genauso gering, genauso klein werden wie Jesus. Und wenn wir werden wie Jesus, wenn wir uns ganz mit ihm eins machen, ihm unser Leben anvertrauen, ihn unseren Willen und unser Wollen ausliefern, unsere ganze Existenz, dann werden wir zu diesen Geringen im Himmelreich. die größer sind als Johannes der Täufer, der größer war als alle anderen Menschen. Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der nicht insgeheim sich wünscht, groß, wichtig, bedeutend, stark, mächtig, einflussreich zu sein. Ich kenne mich selbst sehr gut. Und ich bin genügend Menschen gegenüber gesessen, bei denen ich Ähnliches, wenn nicht Gleiches, gesehen habe wie an mir selber. Dass wir diese Sehnsucht haben, dass wir diesen Wunsch haben. Wenn es nicht so wäre, warum finden wir dann die Superhero-Stories und Filme so gigantisch geil? Warum sprechen sie uns so an, wenn nicht das eine Sehnsucht bedienen würde, die wir in uns tragen? Warum sind die Underdog-Stories, in denen einer, dem man es nicht zugetraut hat, etwas Großes leisten, warum sind diese Stories für uns so anziehend? Weil wir uns wünschen, wir wären auch solche. Und wir würden über uns hinauswachsen, über unsere Situation, über unsere Möglichkeiten. Und wer freut sich nicht, wenn er sein Bild bei einem erfreulichen Anlass in der Zeitung findet? Denn man wird in der Öffentlichkeit wahrgenommen und dann heißt es, ich habe dich schon mal in der Zeitung gesehen. Bist du nicht der und der? Und das tut gut. Oder? Die Frage ist, ist es so? Warum ticken wir so? Weil wir schon einmal einen anderen Stand hatten. Wir waren in Adam schon mal wer? Wir waren die Herren der Erde, gleich nach der Schöpfung. Wir waren der Abglanz Gottes. Wir waren in seinem Bild als sein Schatten auf dieser Welt geschaffen. Wir waren seine Stellvertreter auf Erden. Und es gibt eine in uns liegende Sehnsucht, die sich danach sehnt und danach ausstreckt, diesen Zustand wieder zu erreichen. Das Verlorene wieder zu bekommen. Aber der Weg dahin ist ein anderer als der Weg, der uns in diesen Zustand gebracht hat. In den Weg des Verlustes. Der Weg ist ein anderer. Gott sagt, willst du wirklich groß werden, dann werde ganz klein. Dann nimm dein Kreuz auf dich, dann bekenne, dass du den Tod verdient hast. Und dann folge mir nach. Glaube mir, dass ich alles für dich getan habe, dass ich deine Schuld bezahlt habe. Glaube mir, dass ich dir alles geben kann, was die Sehnsucht deines Herzens stillen kann. Dass ich dein Leben bin. Als Johannes im Gefängnis die Zweifel überkommen, ob Jesus jetzt der Richtige ist, ob er derjenige ist, der die Welt retten kann und will, ob er wirklich der Messias ist, da antwortet ihm Jesus in Lukas 7, 22 bis 23, Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden aufweckt, Armen wird gute Botschaft verkündigt und glückselig, wer sich nicht an mir ärgert. Wenn dir und mir die gute Botschaft von Jesus Christus etwas nützen soll, dann müssen wir unsere Blindheit für Gott, unsere Unfähigkeit, uns geistlich zu bewegen, unser Aussatz der Sünde, unsere Taubheit für Gott, unser geistliches Todsein, das muss uns bewusst werden. Wenn wir wollen, dass Jesus Leben, dass Jesu Leben, sein Tod und seine Auferstehung sich in unserem Leben auswirken, dann dürfen wir uns nicht daran ärgern. Dass er anders ist, als wir uns vorstellen. Das zweite Gebot heißt, du sollst dir kein Bildnis noch Gleichnis machen von dem, was oben auf im Himmel, noch was auf der Erde, noch was in den Wassern unter der Erde ist. Und du sollst dich nicht davor niederwerfen und es anbeten. Wenn wir sagen, mein Gott ist so und so, und diese Aussage abweicht von dem, was Gottes Wort sagt, betreiben wir Götzendienst. Wenn wir Jesus nicht annehmen können als der, der er ist, sondern ihn uns anders schneidern wollen, als so wie er uns passt, betreiben wir Götzendienst. Wir ärgern uns an ihm, so wie er eigentlich ist. Wir hätten ihn gerne anders. Wir dürfen uns nicht daran ärgern, dass er anders handelt, als wir erwarten. Dass er uns anders führt, als wir uns wünschen. Dass er andere Pläne für uns hat, als wir sie für uns machen würden. Johannes hat wahrscheinlich erwartet, dass Jesus ihn aus dem Gefängnis rausholt, nachdem er seinen Dienst aufgenommen hatte. Er hat erwartet, dass er nicht im Gefängnis verrotten würde. Und genauso wenig hat er erwartet, dass er demnächst den Kopf kürzer gemacht werden würde. Und als sich seine Gefangenschaft und seine miserable Lage hinziehen, stellte sich berechtigterweise die Frage, und jetzt Jesus, ich habe dir den Weg bereitet, jetzt mach mal was für mich. Und Jesus sagt ihm, du siehst doch, was passiert. All das, was die Propheten vorausgesagt haben, ist passiert. Ich bin derjenige, der angekündigt worden ist. Aber jetzt ärgere dich nicht an mir, wenn ich an dir nicht so handle, wie du es erwartest. Johannes musste lernen, dass sich das erfüllte, was er selber gesagt hatte. Jesus muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Und er sollte sich nicht an Jesus ärgern. Wir wissen nicht, in welcher inneren Verfassung Johannes gestorben ist, als er geköpft wurde. Wir wissen nicht, ob er sich weiterhin bis zu diesem Zeitpunkt an Jesus geärgert hat. Das ist nicht überliefert. Aber was wir wissen, du und ich, wir wissen, wann wir uns an Jesus geärgert haben. Als er nicht das getan hat, was wir von ihm erwartet, erbeten, verlangt haben. Und wir wissen, dass wann wir uns geärgert haben, als er von uns Dinge getan haben wollte, die wir nicht tun wollten. Und wir uns an ihm geärgert haben. Und gesagt haben, das mache ich nicht, Jesus. Das kannst du nicht von mir verlangen. Und wenn uns das bewusst ist, dann dürfen wir heute Buße tun, wenn denn so war. Wir dürfen uns demütigen und sagen, ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich, nimm mir meine Rebellion, nimm mir meine Auflehnung gegen deine Wege und deinen Willen und vergib mir meine Rebellion. Und weißt du was? Er wird es tun. Er wird dir vergeben. Das alles und vieles mehr hat Johannes mit uns zu tun. Mit dem, was Johannes war und ist. Amen. Ich möchte noch mit und für uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du unsere Herzen kennst, unsere ganzen Sehnsüchte, was wir uns alles wünschen, was du für uns sein sollst und was wir gerne wären. Und Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, an dein Kreuz zu kommen. Und zu sagen, hier bin ich, nimm mich. Nimm mich so, wie ich bin, so elend, so klein, so wurstelig, wie ich bin. Nimm mich mit meiner Rebellion. Nimm mir meine Rebellion. Ich gebe sie dir. Ich gebe dir meine Auflehnung. Ich gebe dir meinen Ärger. Ich gebe dir meinen Zorn. Nicht länger predigen lassen. Aber es beten darf ich noch. Und Jesus, du siehst, dass wir oft getrieben von der Zeit und sich die Zeit nehmen, vor dir zu sein. Dir nicht die Zeit geben, unser Gebet zu erhören und zu schnell aufgeben. Und Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dran zu bleiben, unser Vertrauen nicht wegzuwerfen, selbst wenn sich das Gebet die Erhörung hinzieht, der nicht erfüllte Wunsch unser Herz, was krank macht. Ich bitte dich darum, dass du bei uns bist und dass du jeden Einzelnen segnest. Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Gegenwart. Amen. Amen.